Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich mache das heute mal auf Zunicken, weil wir gerade die Fernbedienung nicht haben. Das erste Bild. Ich möchte nämlich beginnen mit einem Bild, das ja auch in diesen Tagen sicherlich nochmal in den Erinnerungen plötzlich auftauchte. Da, wo wir gerade jetzt über so eine historische Wende nachgedacht und uns daran erinnert haben. Wir waren früher mit der Familie regelmäßig oder ganz oft in den Herbstferien für eine Woche in die DDR gefahren, um zwei befreundete Familien zu besuchen in Sachsen. Und das waren ganz wertvolle Begegnungen. Das leise Geräusch der Betonplattenautobahn habe ich heute immer noch in Erinnerung. Badong, badong, badong. Einen Vorteil hatten diese Autobahnen gegenüber der BRD allerdings schon. Wenn man sich verfahren hatte, dann konnte man wenden. Einfach so, weil es keine Mittelleitplanken gab. Blinker links, die 180-Grad-Wende. Haben wir zwar natürlich nicht gemacht, aber schon mal ab und zu gesehen. Naja, also das Verkehrsaufkommen auf DDR-Autobahnen, das hielt sich allerdings auch in Grenzen und ist mit heute bei uns nicht zu vergleichen. Ja, wissen, wie eine Wende geschehen kann. Darauf schauen wir eben nicht nur jetzt 30 Jahre nach dieser großen Wende, nach dem Mauerfall. Wendemanöver. Wenn das in unserem eigenen persönlichen Leben oft so einfach wäre, als wie auf den alten leeren Autobahnen. Oft gibt es scheinbar kaum eine Chance, erst recht nach vielen Lebensjahren. Einmal in eine Richtung unterwegs, wird es ja oft immer vertrauter. Und auch wenn man langsam ahnt, dass es vielleicht doch die falsche Richtung sein könnte, dann kann so ein Navi, wie das im Leben auch aussehen mag bei Ihnen und bei uns, noch so oft sagen, wenn möglich, bitte wenden. Und die Leitplanken, die das verhindern, die können so unterschiedlich aussehen, die uns auf Kurs halten. Was werden die anderen sagen oder denken? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich anders wird als vorher. Das habe ich schon immer so gemacht. Also bleiben wir auf der gewohnten Straße und merken nicht, dass es auch anders gehen könnte. Mach mal einfach. Kommen wir gleich zu. Wie macht Gott das, wenn er einem Menschen ein Leben, eine neue Richtung geben will? Wer ihn liebt, weil er ihn liebt und weil es dringend nötig ist. Wie macht Gott das? Und ich glaube, wir können darauf keine allgemeingültige Antwort geben. Wir können das nicht einfach so beantworten, aber wir können auf Geschichten schauen, die davon erzählen. Und letzte Woche bei dem Mose, da war es eine ganz eigene Geschichte am Dornbusch vor 40 Jahren. Heute möchte ich mit Ihnen, mit euch auf den Saulus schauen. Ja, wie er sprichwörtlich vom Saulus zum Paulus wurde. Und ich habe einen Teil dieser Geschichte nochmal wieder als Text zum Mitlesen. Wie gesagt, wem es zu klein ist, der kann einfach auch nur zuhören. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er die Anhänger dieses Weges, Männer, Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein helles Licht, ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand, führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Da stehen so ein paar kleine Pünktchen. Jetzt wird erzählt, wie Gott den Paulus, den Saulus, nicht allein lässt. Wie er einen Hananias beauftragt, hinzugehen zu seinem ärgsten Feind, ihn mit nach Hause nimmt, für ihn betet, ihm die Hände auflegt, ihn segnet. Und dann heißt es zum Schluss: Und zugleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde wieder sehend. Und er stand auf und ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Das ist eine Actiongeschichte. Als Konfi oder früher habe ich die immer total gemocht. Da passierte mal was, so richtig gefährlich. Paulus, so könnte man das ja heute auch nochmal so im Rückblick auch sehen auf diese Geschichte, reitet wie ein Sheriff für Recht und Gerechtigkeit durch das Land. Er hat sogar die Lizenz zum Töten, schon lange vor James Bond. Den gibt es übrigens auch jetzt hier im Operat. Ausgestattet mit allen nötigen Beziehungen, Vollmachten und Waffen und Fortbewegungsmitteln kämpft er, wie er meint, den gerechten Kampf für Gott. Über die Landesgrenzen hinaus. Es gilt, die Jesus-Sekte im Namen Gottes auszurotten. Und er wird auch als ziemlich brutal und skrupellos beschrieben. Es scheint kein Erbarmen für die Opfer zu geben. Kurz vorher wird erzählt, als der Stephanus gesteinigt wird, da steht dieser Saulus daneben oder dabei und voller Genugtuung beobachtet er das. Luther übersetzt hier, Paulus aber schnaubte. Und dann steht hier im Griechischen tatsächlich dieses Wort epneuo. Pneuo? Das heißt übersetzt eigentlich heftig ausatmen. Vielleicht haben Sie das schon mal erlebt, wenn man so, jemand so richtig in Rage ist. Das hat was mit Atmen zu tun. Tief durchatmen, ausatmen. Besondere Erregung. Da spürt man einfach. Man könnte aber auch sagen, das Wort erinnert auch an das kräftige Auspusten einer Flamme. Das war ja sein großes Ziel im Blick auf die Jesusbewegung. Und da wird deutlich, schon in diesen Worten, Saulus erledigt hier nicht einfach nur einen Job, sondern das ist ein ganz persönlicher, leidenschaftlicher Hass, in den er sich immer mehr verrannt hat. Und der ist umso mehr gewachsen, je mehr dieses Feuer des neuen Glaubens, das dieser Jesus in Umlauf gebracht hat, sich unter den Menschen ausbreitet. Aber anstatt dass er das auspusten kann, hat sich da in den Wind noch ein anderer Wind hineingemischt, nämlich der Heilige Geist. Und wir wissen, wie das beim Feuer ist. Da fangen Menschen neu an zu glauben. Das Feuer des Glaubens wird entfacht. Der Heilige Geist lässt überall Gemeinden entstehen. Schnauben bei dem einen, Heiliger Geist auf der anderen Seite. Ich fand das so interessant im Griechischen, tatsächlich dasselbe Wort. Der Heilige Geist kann aus dem Wüten des einen das Wirken Gottes machen. Das passierte damals in der ersten Christenverfolgung. Und dann wird Saulus hier auf dem Weg nach Damaskus plötzlich in seinem Rachefeldzug jäh unterbrochen, und zwar von Gott selbst, den er ja mit Leidenschaft dienen möchte. Gott will diese Wende. Aber sie geschieht hier nicht mehr sanft, etwa im ausführlichen Gespräch, wie wir das letzte Woche hatten. Da hat Gott sich viel Zeit genommen, um mit Mose zu reden. Vielleicht gab es vorher auch Gesprächsversuche, wo Gott einen Anlauf versucht hat bei dem Mose. Vielleicht hat er ihm schon längst solche dicken Stoppschilder in den Weg gestellt. Aber Paulus hat sie einfach nicht gesehen. Sie trotzdem umgerannt. Wir wissen es nicht. Jedenfalls muss Gott jetzt zu anderen Mitteln greifen, damit dieser Saulus, den Gott doch von Geburt an auserwählt und geliebt hat, dass er endlich begreift, damit er begreift, dass er in der falschen Richtung unterwegs ist. Aber bevor diese 180-Grad-Wende quer über den Mittelstreifen geschehen kann, da steht erstmal ein ziemlich harter und schmerzhafter Stopp in einer Sackgasse. Ein unerwarteter Aufprall auf dem Boden, noch bevor er irgendetwas begreift. Soweit diese Szene. Lass wir uns das nochmal vor Augen führen, was da passiert. Ich möchte an dieser Stelle kurz innehalten und eine erste Beobachtung mit Ihnen teilen. Ich will es so nennen, ja, Sackgasse mit schmerzhaftem Aufprall. Denn hier wird etwas beschrieben, was Menschen heute grundsätzlich sehr gut kennen, auch wenn das äußerlich sicher längst nicht so dramatisch und auch nicht so böse daherkommt, wie hier auf diesem Weg nach Damaskus. Dass Menschen in ihrem Leben oder auch in bestimmten Lebensbereich immer weiter in eine ungute Richtung laufen, ja, und wie man so sprichwörtlich sagt, sich vergaloppieren, daher kommt das Wort vielleicht, in der Beziehung zu einem Menschen, in der Art, wie man miteinander umgeht oder in einer Weise, mit sich selbst umzugehen, in der Art, über Gott zu denken oder ihn auch völlig zu übersehen. Vielleicht haben Sie in Ihrem Leben an einer Stelle schon einmal so eine ungute Dynamik erlebt. Eine Dynamik in eine ungute Richtung. Oft ist es ja nicht eine bewusste Entscheidung, sondern wie fängt es an? Es entsteht eine Schieflage, die immer mehr Normalität wird und die immer mehr ein neues Gewicht bekommt. Ich bitte Sie, wenn Ihnen das nicht fremd ist, jetzt Ihr persönliches Beispiel da hineinzulegen. Und das Tragische dabei ist, dass wir es oft spüren, dass etwas eigentlich nicht gut ist. Aber dann läuft es einfach schon zu lange in dieselbe Richtung. Es ist fast schon zu vertraut. Und auch die Zweifel, die vielleicht andere uns leise und dann vielleicht irgendwann immer deutlicher sagen, die werden beiseite geschoben. Und dann passieren solche Momente, Ereignisse, Situationen, die uns plötzlich und unerwartet aus der Bahn werfen, in ganz unterschiedlicher Weise. Eine ernste Krankheit oder ein Unfall, eine Trennung, die scheinbar ganz plötzlich und unvermittelt im Raum steht. Jemand, der eine Gemeinschaft verlässt, eine versiebte Prüfung, oder auch Begegnungen, die das Leben verändern. Prozesse, die uns auf neue Wege führen. Und oft kommt es dazu, dass wir auf einmal erstmal unsere Hilflosigkeit spüren. Ich habe mir so vorgestellt, wie mag das diesem stolzen und starken Paulus, Saulus damals gegangen sein, wie der da unten im Staub auf dem Boden hockt. Völlig hilflos und vor allen Dingen blind. So dass man ihn an die Hand nehmen muss. Und er auf einmal nichts mehr kontrollieren kann. Das ist für manche und für viele das Schlimmste, die Erfahrung, ich kann hier jetzt nichts mehr kontrollieren. Ich weiß nicht, ob Sie persönlich auch auf solch eine Erfahrung zurückblicken. Was machen wir damit? Das ist das eine, das mir an dieser Geschichte aufgegangen ist. Ich glaube, Gott hat wahrlich keine Freude daran, dass solche Ereignisse, die zu unserem Leben gehören, uns so schmerzhaft treffen. Aber manchmal, und das muss ich ganz doll betonen, manchmal, gebraucht er gerade das als ein letztes, überdeutliches Signal, dass es auf dem bisherigen Weg einfach nicht weitergeht. Und wir die bisherige Richtung hinterfragen müssen. Kann es sein, dass wir die wichtigsten Lektionen in unserem Leben gerade in solchen schmerzhaften Zeiten lernen? Natürlich kann man, wenn man so eine harte Wand vor sich hat, immer noch den Presslufthammer nehmen und versuchen, sich einen Weg dadurch zu hämmern. Dem Paulus bleibt hier nichts anderes übrig, als anzuhalten und zu fragen, und das ist die leise Frage, die hier nicht berichtet wird, was soll das? Und das ist eine Frage, die wir in solchen Momenten an Gott stellen sollen und dürfen. Nicht etwa, weil er uns für den bisherigen Weg bestrafen wollte. Vorsicht! Wie schnell denken Menschen und sagen, womit habe ich das verdient? Auch bei Trauergesprächen. Und manchmal denke ich, wie tief ist dieses Denken doch noch in unseren Köpfen drin? Nein. Aber vielleicht würde Gott sagen und möchte Gott nur sagen, mein liebes Kind, Ich will und ich muss dir jetzt auch darin begegnen, um dich auf einen neuen Weg zu führen, weil ich dich nicht verlieren will. Und in der Bibel gibt es immer wieder Beispiele. Ich denke an den Jona, der ja in wirklich komplett andere Richtung unterwegs ist, entgegengesetzt. Und dann hilft nur noch ein Walfisch. Ja, ich denke letztlich an das Volk Israel, das Gott immer wieder durch Propheten ein Stoppschild hingestellt hat. Und erst in der Katastrophe des Exils kam bei ihnen durch die Propheten das neue Heil in den Blick. Ich denke an den Sohn, den wir alle kennen, von dem Jesus erzählt hat. Und der erst bei den Schweinen landet, um zu merken, dass er umdenken muss und umkehren. Aber bitte Vorsicht, wir dürfen daraus keine allgemeine Erklärung für Schicksalsschläge machen oder einen einfachen Trost für andere daraus stricken. Gott bleibt immer noch frei in seinen Wegen mit Menschen, wenn wir darin seine Botschaft erkennen und sehen, dann können wir das nur für uns persönlich erkennen. Nur für uns persönlich. Das Zweite. Bei Saulus geht es jetzt hier in dieser radikalen Umkehr hier nicht einfach um ein praktisches Lebensthema. Das waren jetzt gerade einige Beispiele. Sondern es geht um den Glauben, um seine Beziehung zu Jesus. Um seine Sicht auf den, der später, und so kennen wir das ja von ihm, der Kern und die absolute Mitte seines Lebens geworden ist. Was passiert hier genau, als der Saulus hier am Boden liegt? Zunächst ist bei ihm ja überhaupt nicht klar, wer ihm da begegnet. Und erst auf diese wirklich panische Frage, wer bist du? Da bekommt er die Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Man könnte auch ergänzen, ich bin Jesus, den du doch schon kennst. Denn Paulus, habe ich mir nicht so klar gemacht, der erfährt hier im Grunde nichts grundlegend Neues über Jesus. So glaube ich das aus dem Zusammenhang. Er hatte sich als Verfolger und als jüdischer Intellektueller ausgiebig mit der Lehre der Christen beschäftigt. Er hatte mit Sicherheit auch von den Inhalten der Predigten gehört oder stand bei der einen oder anderen Predigt dabei. Die wichtigsten Fakten über Jesus, die hatte er im Prinzip klar. Auch die Botschaft von der Auferstehung wird er gehört haben. Was ist also jetzt für ihn neu? Nicht der, auf den er sieht, ist für ihn neu, sondern mit welchen Augen er auf ihn sieht. Nicht als ein Sektenführer, der nach seinem Tod zum Helden stilisiert wurde, sondern als der, der tatsächlich auferstanden ist und lebt. Und später, am Abend dieses Tages, an dem noch einiges passiert ist, da wird es dann heißen, wir haben es eben mitgelesen, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Und damit sind nicht nur die leiblichen Augen gemeint. Saulus war auch mit sehenden Augen blind gewesen für Jesus. An diesem Tag hat Jesus ihm seine inneren Augen geöffnet. Bei unserem Spur 8 Seminar, wo wir jetzt mit Freude in einer großen Gruppe unterwegs sind, da gibt es am ersten Abend ein Bild, das liebe ich so sehr. Das macht das nochmal so deutlich, das ist so ein Klappbild. Und dann kann man immer so fragen, was seht ihr darin? Sie kennen das wahrscheinlich, ein Saxophonspieler oder das große Gesicht einer Frau. Und das ist bei solchen Bildern so, man kann ja wirklich manchmal total lange drauf starren und immer nur das eine sehen. Und das Interessante ist, dass die Einzelteile in diesem Bild, die werden dann ja in dieses Bild eingeordnet, das ich hier schon in meinem Kopf habe. Das ist ja das Tragische dabei. Das kann übrigens auch bei realen, mir scheinbar bekannten Menschen passieren. Wenn ein falsches Bild einmal da ist und Dinge, die wir erfahren und erleben, dann sofort an die Stelle eingebaut werden, dass sie dieses falsche Bild noch ergänzen. Und dann macht es, und das ist hier das Entscheidende, dann macht es auf einmal hier oben Klick, ohne dass sich die Zeichnung im geringsten geändert hat. Das ist ja das Interessante. Aber mein Blick. Und ich kann auf einmal das andere sehen. Dieser neue Blick auf Jesus ist die eigentliche Bekehrung des Paulus, des Saulus. Jesus ist nicht einfach mehr nur historische Figur, dem er als Feind immer noch hinterherjagt, sondern er wird ihm zum Lebendigen gegenüber. Und so geht es Menschen immer wieder auf ihrem Weg zum Glauben, aber auch im Glauben. Und jetzt können Sie persönlich an einen Menschen denken, von dem Sie vielleicht das nie erwarten würden, dass er, dass sie einmal zum Glauben kommt. Oder Sie denken auch einfach an sich selbst. Wenn man die Bibelgeschichten im Prinzip schon x-mal gehört hat, auch wenn man in der Gemeinde dabei ist, in Predigten und Gesprächen denkt, ja, nichts Neues, das kenne ich ja und weiß ja schon alles. Bis auf einmal ein großes Wunder geschieht, bei dem die Augen, die Bibel würde sagen, unser Herz neu sehen kann. Und ich kann nur sagen, es gibt in der Gemeindearbeit nichts Schöneres, wenn man dieses Wunder bei einem Menschen erleben darf. Und man merkt, das haben die besten Worte nicht im Griff. Da passiert von jemand anderem etwas. Und vielleicht dieses Mal auch bei Spur 8. Wir haben es nicht in der Hand. Und noch ein drittes. Ich will es zunächst so sagen, derselbe Mensch, aber neu ausgerichtet. An dieser Stelle der Bekehrung wird noch etwas deutlich. Wenn Gott unserem Leben eine neue Richtung gibt, dann tauscht er die Persönlichkeit nicht einfach aus, sondern einem Menschen mit seinen Stärken und auch Schwachheiten gibt er einen neuen Platz. Ich will das in einem Bild sagen, das etwas moderner jetzt ist, beziehungsweise aus unserer Zeit. Stellen Sie sich ein dickes Stromkabel vor, das voll unter Strom steht und das bei einer Baustelle so unachtsam könnte, irgendwo aus der Wand hängt. Das wäre bei uns nie passiert, weil wir einen sehr guten Elektriker hier hatten in der Kirche. Wenn man dieses Kabel an der falschen Stelle anpackt, dann kann man kräftig einen gewischt bekommen. Wenn dieses Kabel an die falsche Stelle gelangt, dann kann es manches kaputt machen. Es kann sogar lebensgefährlich werden. Wenn dieses selbe Kabel mit all seiner Power und ungebändigten Energie, so will ich es mal sagen, die darin wirkt und steckt, seinen richtigen Ort und seinen richtigen Anschluss bekommt, dann kann von ihm unglaublich viel Schönes und Gutes ausgehen, unter anderem auch das richtige Licht. Aber es bleibt dasselbe Kabel und dieselbe Energie, an der wir uns an anderer Stelle kräftig verbrennen können. Und dieses Bild, das trifft nicht nur immer wieder, gerade auch für manche starken, markanten und temperamentvollen Persönlichkeiten zu, wo wir vielleicht manchmal unsere Mühe haben und sagen, Mensch, könnte man doch den Strom ein bisschen mal runterdrehen. Es beschreibt auch den Paulus, diesen Mann, der hier mit unglaublich starkem Motor und mit gebündelter Energie unterwegs ist. Und er hatte einige Stärken, die er in seinen Briefen auch beschreibt. Eine hervorragende Bildung bei einem berühmten jüdischen Rabbi, ein scharfer, brillanter Intellekt, eine große Willenskraft auch, durchzuhalten, nicht aufzugeben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste bei dem Paulus, eine Fähigkeit, das haben wir gerade in der Lesung auch gehört, sich ganz auf eine Sache, die er als richtig erkannt hat, zu fokussieren. Und das würde ich mir manchmal so oft wünschen, diese Fähigkeit und das andere hinten anzustellen dafür. Und diese Charaktereigenschaften, die machen den Saulus als einen Verfolger der Gemeinde brandgefährlich. Aber diese Eigenschaften, als er als Nachfolger Jesu berufen wird, die gehen nicht verloren, sondern Jesus selbst nimmt sie in seinen Dienst. Er gibt genau dem seinen richtigen Platz und macht den Paulus zu einem seiner wertvollsten Mitarbeiter, statt in der Bekämpfung, jetzt in der Verbreitung des Evangeliums. Und so lesen wir noch im gleichen Kapitel, wie Paulus nur wenige Tage, nachdem er bei den Jüngern da eine Pause gemacht hat, in den Synagogen von Damaskus predigt, und dann heißt es, Paulus gewann immer mehr an Kraft und er trieb die Juden in den Diskussionen in die Enge und bewies, dass Jesus der Messias ist. Da kommen genau diese Gaben zur Geltung. In dem Bild gesprochen von heute, da ist ein Stromkabel voller Energie am richtigen Anschluss angekommen. Und die Kraft, die Gott in diesem Menschen hineingelegt hat, dient jetzt der Ausbreitung des Evangeliums. Ist es nicht schön, wenn ein Mensch so seine Berufung findet? Haben Sie mit Ihrer Kraft mit ihrem Garten den richtigen Platz gefunden. Ich schließe, das gilt nicht nur für die vielen Charaktere, können wir noch das Letzte, für die vielen Charaktere des Alten und Neuen Testaments, sondern immer wieder auch für Menschen heute. Wenn Jesus einem Menschen neu begegnet, ihn in seine Nachfolge ruft, dann wird die Persönlichkeit, die Kraft, die Energie, die manchmal auch in ungute Richtungen fließen kann, nicht einfach ausgetauscht, ersetzt, sondern ich nenne jetzt einen biblischen Begriff, geheiligt. Und das bedeutet nicht lammfromm mit Heiligenschein, sondern in Gottes Dienst genommen, an den Ort gebracht, wo Gott ihn in seinem Werk gebrauchen kann. Das gilt übrigens auch für die Schwachheiten ebenso. Und von denen hatte Paulus auch eine ganze Reihe. Auch an anderer Stelle schreibt er von einer körperlichen Gebrechlichkeit, die er nur indirekt beschreibt. Und dann schreibt er später davon, wie Jesus auch seine Schwachheit nicht einfach austauscht, sondern bei ihm einen Platz bekommt. Einer der tröstlichen Sätze, die wir bei Paulus finden, wie Jesus zu ihm sagt. Und damit, ja, das möchte ich einfach zum Schluss uns mitgeben. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und auch in den Starken. So dürfen wir auch von dem Paulus heute mitnehmen, wie Gott mit Menschen Geschichte macht und wie er mit ihnen zum Ziel kommt. Amen.